Wir hören auf das Wort Gottes für diesen Sonntag aus dem Römerbrief, aus dem 15. Kapitel, sind es die Verse 14 bis 25. Paulus schreibt dort: Ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, liebe Brüder, dass auch ihr selber voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, so dass ihr euch untereinander ermahnen könnt. Ich habe es aber dennoch gewagt und euch manches geschrieben, um euch zu erinnern, Kraft der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, damit ich ein Diener Christi Jesu unter den Heiden sei, um das Evangelium Gottes priesterlich auszurichten, damit die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Darum kann ich mich rühmen in Christus Jesus vor Gott. Denn ich werde nicht wagen, von etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes. So habe ich von Jerusalem aus ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus voll ausgerichtet. Dabei habe ich meine Ehre da reingesetzt, das Evangelium zu predigen, wo Christi Name noch nicht bekannt war, damit ich nicht auf einen fremden Grund baute, sondern ich habe getan, wie geschrieben steht, denen nichts von ihm verkündigt worden ist, die sollen sehen und die nichts gehört haben, sollen verstehen. Das ist auch der Grund, warum ich so viele Mal daran gehindert worden bin, zu euch zu kommen. Nun aber habe ich keine Aufgabe mehr in diesen Ländern, habe aber seit vielen Jahren das Verlangen, zu euch zu kommen, wenn ich nach Spanien reisen werde. Denn ich hoffe, dass ich bei euch durchreisen und euch sehen kann und von euch dorthin weitergeleitet werde. Doch so, dass ich mich zuvor ein wenig an euch erquicke. Jetzt aber fahre ich nach Jerusalem, um den Heiligen zu dienen. Ewiger Gott und Vater, in Jesus Christus kommen wir heute Morgen zu dir und danken dir für dieses Geschenk, in deine Gegenwart treten zu dürfen. In die Gegenwart dessen treten zu dürfen, der alles in seinen guten Händen hat, dem alles dient, alle Himmel, die Erde, alles ist von dir bestimmt und durchwirkt. Und wir danken dir, dass wir das erkennen dürfen, dass du auch unser überschaubares Leben unter deiner Kontrolle hast. Und du planst und lenkst und führst. Und wir wollen gerne für dich leben, für dich da sein, in dir unsere Wege gehen. Danke, dass du uns auch an diesem Morgen durch dein Wort dafür Wegweisung, Leitung, Orientierung geben kannst und willst. Wir bitten dich um deinen Segen für das Reden und für das Hören, sei es bei uns hier, sei es bei denen, die diesen Gottesdienst mitverfolgen, sei es insbesondere auch bei unseren Kindern, die mit uns hier in diesem Haus sind. Dein Heiliger Geist ist wirksam. Wir danken dir, dass wir uns dir anvertrauen können und dass du alles weißt, alles, was uns beschäftigt, unser Glück, unsere Sorgen, unseren Dank, unsere Ängste, unsere Schuld, unsere Herausforderung, alles ist dir bekannt. Und jetzt kommst du bei uns an. Und wir dürfen dich ehren, dich loben, deinen Namen groß machen, für andere leben und das Evangelium weitersagen und dem Evangelium Raum geben in unserem Leben. Und dieses Evangelium, das bist du, Herr Jesus. Du bist es mit deiner Liebe, deiner Gnade und deiner unendlich großen Güte. Gelobt seist du. Amen.
Vielleicht behalten Sie diese letzte Strophe noch ein wenig im Ohr und im Sinn, der Erd und Himmel zusammenhält, unter sein göttliches Ja-Wort stellt. Denn falls Sie dieses Bibelwort Römer 15 ein bisschen ratlos gemacht haben sollte, haben Sie wenigstens ein schönes Lied. So könnte es Ihnen gehen, dass Sie diesen Bibeltext gehört haben, mitgelesen und denken, hätte sich Paulus das nicht auch sparen können. So ein Sammelsurium von letzten Gedanken, ein wenig zusammengewürfelt, als fielen ihm noch ein paar Dinge ein von verschiedenen Notizzetteln, die er jetzt am Ende auch noch dranhängt an diesen gewaltigen Römerbrief, aber irgendwie scheint das nicht ganz zu passen. Diese große, gigantische Spur, dieser große Bogen ist da irgendwie nicht mehr so deutlich zu sehen. Das endet ja etwa bei Römer 11, das wissen wir ja schon. Dieser große Bogen von etwa Römer 5 über Römer 8, dann Römer 9 bis 11. Und da wird es irgendwie ein bisschen seichter oder unklarer oder unschärfer. Es könnte sein, dass Sie diesen Eindruck tatsächlich haben. Will er sich hier rechtfertigen und erklären oder entschuldigen, wie es manche Ausleger sagen, weil er es bisher noch nicht nach Rom geschafft hat und jetzt sagen muss, tut mir leid, da kamen hier immer Dinge dazwischen. Also eine Entschuldigung für seine große Untreue sozusagen. Wir werden nachher sehen, es ist das Gegenteil. Es ist ein Beweis seiner unglaublich großen Treue, an der er festhält. Römer 15 ist der Höhepunkt von allem, auch wenn Sie es vielleicht noch nicht sehen können. Römer 15, da wird die Ziellinie des ganzen Römerbriefes endlich einmal sichtbar. Das große Finale ist zum Greifen nahe. Das große Finale kommt am nächsten Mal, also am 23. Februar. Der Schluss von Römer 15, den wir hier nur angedeutet haben in diesen letzten 3, 4 Versen, die wir gelesen haben. Aber dieses große Finale kommt jetzt langsam in den Blick. Und wenn wir noch einmal diesen Bogen tatsächlich spannen, der nämlich nicht mit Römer 5 anfängt, sondern mit Römer 1. Das war ja nicht unwichtig. Die Verlorenheit der Völker. Ganz betont, nicht irgendwelcher Leute, sondern die Verlorenheit der Nationen, die Gottlosigkeit der Nationen, die Gottesferne der Heiden. Und dann entfaltet Paulus Kapitel für Kapitel einen genialen Plan für den Einzelnen, für den Gläubigen, für Israel, für die Völker, für alle, die da eins nach dem anderen in den Blick kommen. Die Obrigkeiten der Welt tauchen da plötzlich in Römer 13 auf, wo wir denken, hoppla, was machen die denn da? Die gehen uns ja auf die Nerven. Und Paulus sagt, nein, die sind hineingeordnet, die tun einen wichtigen Dienst in diesem großen, was könnte man sagen, in diesem großen Schauspiel auf der Bühne Gottes. Das nämlich von der Obrigkeit als von einem Diener die Rede war, nicht von einem Sklaven, einem Doulos, sondern von einem Liturgen in der Weltgeschichte Gottes. Liturgen sind eigentlich solche, die in einem Gottesdienst, wie auch immer, eine priesterliche, eine fast priesterliche, eine amtliche Aufgabe haben, von ihm eingesetzt und diese Aufgabe erfüllen müssen. Die Obrigkeit ist also keine rein weltliche Macht, sondern dahinter verbirgt sich noch etwas mehr, nämlich von Gott eingesetzte spezielle Dienerschaft in einem überdimensionalen, innerweltlichen Gottesdienst. Und deshalb absolut zu achten, sagt Paulus in Römer 13. Die Heiden kennen diesen Gott nicht. Sie fragen nicht nach ihm, sie haben Gott nicht gepriesen, noch ihm gedankt. Da sind wir wieder bei Römer 1. Sie sind dahingegeben und trotzdem müssen sie ihm dienen. Trotzdem sind sie immer noch in seinem Blick. Sie müssen auch seinem Heilsplan dienen, auch wenn sie selbst völlig ahnungslos davon sind. Sie wissen gar nichts. Aber was man von Gott erkennen kann, ist ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart in seinen Werken. Was hat er ihnen denn offenbart? So viel ist er ja gar nicht, sondern eigentlich hat er ihnen nur eines offenbart, nämlich, dass da in der Mitte ihres Lebens, in der Mitte ihrer Person ein tiefes, schwarzes Nichts ist. Das ist der Mensch. Da, wo etwas Geniales sein sollte, nämlich die Gegenwart Gottes, der Geist des lebendigen Gottes, da ist nur noch ein schwarzes Nichts, Dunkelheit, Finsternis. Und wie das so ist mit Dingen, die nicht mehr da sind, die Dinge, die nicht mehr da sind, die sind schwerer zu ertragen als Dinge, die da sind oder die schon mal da waren, aber die nicht mehr da sind. Ich habe in diesen Tagen schon mal davon gesprochen, wenn Sie heute Mittag hier aus dem Haus gehen und Ihr Auto ist nicht weg, ist verschwunden, Ihr Auto steht nicht mehr da, dann sagen Sie nicht, naja, ich hatte mal ein Auto, aber das ist jetzt weg. Sie werden aus der Haut fahren möglicherweise. Sie werden zum nächsten Polizisten laufen und sagen, mein Auto ist weg. Und wenn der Ihnen sagt, das tut mir leid, aber da bin ich nicht zuständig, da werden Sie noch mehr aus der Haut fahren. Weil da etwas war, weil da etwas sein müsste, was jetzt nicht mehr da ist. Und in der Mitte Ihres Lebens, nicht nur Ihres Lebens, sondern in der Mitte des Lebens aller, ist ein riesengroßes nichts, ein Vakuum, ein Defizit. Und dieses Defizit ist für alle Menschen unerträglich. Ihnen ist etwas offenbar geworden. Sie sehen auch manches, sie suchen danach, aber jeder sucht auf seine Weise. Und wenn Sie jetzt durch die Nationen einmal hindurchgehen würden, die Existenz aller Religionen bestätigt das, dass es keine Kultur, keine hohe, keine niedere gibt, die keine Religion hätte. So ein paar ganz sonderbare Gestalten mögen da sein, die kaufen Autos und haben Bankkonten und noch mehr. Die haben keine Religion, sondern die haben Ersatzreligionen, die haben was anderes. Aber dieses Suchen, dieses verzweifelte Greifen nach dem, was da mal war, wir aber jetzt nicht mehr wissen, was war denn da? Also wir wissen nicht einmal, was da gewesen ist. Wir wissen nicht einmal, wonach wir eigentlich suchen sollen, aber wir suchen. Und wir können nicht anders, als ständig zu suchen. Und alle Kulturen, alle Menschen sind permanent auf der Suche nach dem, was da fehlt, aber sie wissen nicht, was da fehlt. Nur manche Spuren sehen sie noch, nämlich das, was wir in den Werken Gottes tatsächlich sehen können. Manche machen das zu ihrer Religion, die Natur, die Schöpfung, das, was man eben sehen kann. Das, was man unwissend verehrt, ist dann noch im Hintergrund. Dann steht Paulus plötzlich in Athen auf dem Areopag, Apostelgeschichte 17. Das ist ja eine ähnliche Geschichte, wo man sagen muss, das ist ja fast wie bei Elia mit diesen Baalspriestern. Elia, der dreinschlägt, Elia, der da radikal durchgreift und Elia, der die Baalspriester umbringt. Und Paulus steht hier auf dem Areopag in einer ähnlichen Situation und sagt zu den Athenern, im Angesicht dieser Altäre, dieser Götterstatuen und Götzenstatuen, nur einen ganz nüchternen Satz, nicht wie Elia, der da seine Reaktion zeigt, die wir kennen, sondern Paulus sagt einfach nur, Gott hat über die Zeit eurer Unwissenheit hinweggesehen, nun aber verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Das ist erstaunlich, dass Paulus sogar das akzeptiert, dass auch die Athener auf ihre Weise, sehr unterschiedliche Weise, diese nichtchristlichen Religionen, diese sonderbaren Religionen, die da auftauchen, nicht einfach nur verdammt, sondern dass er sagt, ihr verehrt unwissend den ihr nicht kennt. Ihr verehrt schon ein wenig, ihr habt zwar keine Ahnung, wen ihr da verehrt, aber ihr verehrt das, was da fehlt. Ich verkündige euch, was ihr unwissend verehrt. Und die Athener ahnen gar nicht, wie weit der Himmel in diesen Augenblicken über ihnen geöffnet ist und sagen nur ganz lapidar, komm ein andermal wieder, dann wollen wir dich hören. Und der Himmel geht wieder zu, mit einem Schlag. Sie haben keine Ahnung, was da gerade geschehen ist, was sie unwissend verehren. Und in Römer 15 kommt nun Paulus darauf zurück, was er in Römer 1 begonnen hat, führt über das Gesetz der Tora zum Kreuz, zu Jesus, ganz gezielt. Von dort aus geht das Evangelium von Jerusalem nach Judäa und Galiläa und dann in die ganze Welt, unter die Nationen hinein. Das beschreibt auch die Apostelgeschichte. Und jetzt schließt Paulus diesen Kreis und zeigt in Römer 15, wohin das Ganze führt, angedeutet in den Versen 8 und 9 aus diesem Kapitel, wo er sagt, Christus ist ein Diener der Juden geworden. Erstaunlicherweise, Christus ist nicht zum König, nicht zum Richter, nicht zum Ankläger, auch nicht einfach nur zum Justizopfer der Juden geworden, sondern Jesus ist ein Diener der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Also genau nach Plan, alles ist richtig, so wie es gegangen ist. Und wenn wir nach der Verheißung suchen, die den Vätern gegeben war, das hat Paulus gleich im Anschluss gesagt, die Heiden aber sollen Gott loben um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinen Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum, lobet den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden. Auf den werden die Heiden hoffen. Auf den werden die Heiden warten, nach dem werden die Heiden sehen und fragen und suchen. Jetzt noch nicht, aber es wird anfangen. Und die Heiden sollen nicht nur, sondern die Heiden werden das auch tun. Und die spannende Frage ist, wie kommt es denn dazu? Wie kriegt Gott das hin, dass die Heiden in diese Spur hineinkommen, dass dieser rote Faden von ihnen aufgenommen wird? Welche Rolle spielt dabei die Gemeinde? Welche Rolle spielt Israel? Welche Rolle spielt die Obrigkeit? Und vor allem, welche Rolle spielt dabei Paulus? Darum geht's hier. Welche Rolle spielt Paulus, der Apostel der Heiden, in diesem gewaltigen, großen Vorgang? Das erklärt Paulus noch einmal, nämlich warum er diesen Brief an die Römer überhaupt geschrieben hat. Denn er hat ja mit den Römern eigentlich gar nichts zu tun. Er sagt das auch. Er hat die Gemeinde nicht gegründet, er kennt so ein paar Gestalten aus der Gemeinde, aber er entschuldigt sich schon und sagt, dass ich es überhaupt wage, euch zu schreiben, dass ich es wage, mich in eure inneren Angelegenheiten einzumischen. Ich wage es trotzdem, sagt er, weil ich es muss, weil es nicht anders geht. Dass dieser Brief also doch nicht ganz überflüssig erscheint in Rom, wie das vielleicht verstanden werden könnte. Er fängt da sehr freundlich an. Ihr seid selber voller Güte, erfüllt mit aller Erkenntnis. Da klingeln schon manche Ohren, nämlich er schreibt diesen Brief aus Korinth. Ja, und Korinth, das war die Gemeinde voller Erkenntnis. Und jetzt schreibt er von Korinth aus diesen Brief an die Römer und sagt, ihr seid ja schon so voller Güte. Ihr könnt auch sagen, ihr seid einfach klasse. Ja, das ist klasse, was man bei euch sehen kann. Ihr seid voller Erkenntnis. Im Hintergrund klingelt 1. Korinther 13. Und wenn ich alle Erkenntnis hätte und hätte die Liebe nicht, dann wäre ich wie ein schepperndes Blech. Das ist so etwa die Beschreibung, die Paulus da gebraucht in 1. Korinther 13. Aber wir verstehen das, was er sagen will. Alle Erkenntnis ist wunderbar und ihr habt vielleicht alle oder fast alle Erkenntnis, aber das ist nicht das Entscheidende, das ist noch nicht alles und darum muss ich noch einmal schreiben, ihr könnt euch auch selbst untereinander ermahnen, ich habe es aber dennoch gewagt und euch manches geschrieben, um euch zu erinnern, Kraft der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, bis dahin verstehen wir es noch relativ gut, das ist einfach zu verstehen. Aber dann wird's ein bisschen dicht. Damit ich ein Diener Christi Jesu unter den Heiden sei, um das Evangelium Gottes priesterlich auszurichten, damit die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Das ist jetzt Priestersprache. Das ist Gesetz pur, 3. Mose. Und zwar in einer Dichte, dass man da erstmal ein bisschen durchsteigen muss. Vielleicht muss man ein bisschen pedantische Adern haben wie ich, um da seinen Spaß dran zu finden. Aber vielleicht können Sie sich auch ein bisschen dafür begeistern, was er hier beschrieben hat und sagen will. Vom Briefeingang angefangen, Römer 1, Vers 14. Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Nichtgriechen, der Weisen und der Nichtweisen. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Römer 1, Vers 14. Dieser Kreis muss sich schließen. Da muss er auch sagen, was er denn eigentlich meint. Hätte ja auch schon in Römer 1 sagen können, ich weiß ja, ihr seid voller Erkenntnis. Ihr braucht diesen Brief gar nicht. Ihr braucht auch mich überhaupt nicht. Das sagt er aber nicht. Das heißt, Paulus weiß sich berufen, das Evangelium nicht nur über die Grenzen des Judentums und Judäas hinauszutragen. Das hat ja Petrus auch schon angefangen. Das war nicht so neu. Sondern Paulus war der Missionar, der das Evangelium allen Heiden schuldig war. Schuldig. Er nennt diese vier unterschiedlichen Typen der Heiden, die Griechen, das waren die Kulturträger, die Athener, Aristoteles, das war natürlich ganz groß, ist ja heute noch ganz groß, Aristoteles, der Philosoph, auch heute noch. Das waren die Griechen. Dann die Nicht-Griechen, wörtlich die Barbaren, da hat er wahrscheinlich jetzt an uns gedacht, Schwarzwald, Ostfriesland und so, also da aus dem Hohen, oben aus Germanien irgendwo, die hat man ja gar nicht im Blick gehabt. Vielleicht noch Arminius, Hermann den Etrusker, der da oben irgendwo rumspannen. Die Weisen als die Gebildeten, das ist natürlich Athen. Das sind die Weisen und die Klugen, die es aber auch nicht erfasst hatten, wo es gleich schon wieder zuging. Und die Anoetheus, die Unverständigen. Wir könnten sagen, die Doofen. Ganz schlicht, die haben einfach keine Ahnung. Die wissen von nichts irgendwas. Das sind die Heiden auf der untersten Stufe, die leben auf einer animalischen Weise, sind komplett ahnungslos. Unterste Schublade der Heiden klingt ein wenig überheblich. Paulus will aber das Gegenteil sagen. Dass er sich denen zuwendet, ganz gezielt und ganz bewusst, die völlig ahnungslos sind. Wo vielleicht alle anderen gesagt hätten, da ist Hopfen und Malz einfach verloren, da brauchst du gar nicht hingehen. Paulus macht es umgekehrt. Und die ganze Missionsgeschichte ist das Gegenteil davon, nämlich Menschen, die gesagt haben, ich muss da irgendwo in den Urwald, ich muss zu denen, die in der Ahnungslosigkeit sind, ich muss zu denen, die auf der primitivsten Stufe des Daseins dahin vegetieren und da irgendwelche sonderbaren Dinge treiben, da müssen wir hin. Und das ist Paulus. Ich muss zu denen, die noch völlig, völlig, völlig ahnungslos sind und denen das Evangelium verkündigen, auch wenn sie auf Anhieb vielleicht gar nichts verstehen. Das ist ja die Erfahrung der Mission, dass da die Ersten durch die Wälder gezogen sind. Die Ersten sind gleich gekillt worden, die Nächsten kamen dann irgendwann. Und bis endlich einmal das Evangelium gegriffen hat, sind ja schon viele erstmal nur gestorben. Das war ja alles umsonst, alles vergeblich nach unserem Maßstab. Und trotzdem kam eine Welle nach der anderen an Missionaren, um dieses Evangelium weiterzutragen. Auch zu denen, bei denen gar keine Erkenntnis war, die ohne Verstand waren. Die sollten das Evangelium hören und Paulus sagt nicht, naja, weil ich so genial bin oder so freundlich bin, mache ich das. Und nein, ich bin ihr Schuldner geworden. Ich muss das tun und ich will es natürlich auch tun. Er hätte auch sagen können, ich bin doch ein Gelehrter, da können doch die hingehen, die ein bisschen schlichter gestrickt sind. Paulus, ein Theologe, Paulus, auch ein Philosoph. Und er geht zu denen, die unterste Schublade der Intellektuellen oder Nicht-Intellektuellen sind. Ich bin ihr Schuldner. Das war entscheidend für Paulus. Ich muss sie alle erreichen. Und er hat aber immer einen ganz bestimmten Gedanken verfolgt, der jetzt langsam sichtbar wird. Es ist ein bisschen sonderbar, was er schreibt, denn dass der ehemalige Pharisäer und Schriftgelehrte alles abgelegt hat, was mit dem Gesetz zu tun hat, das ist ja unser Eindruck. Kein Gesetz mehr, wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, wir lassen uns nicht mehr vom Gesetz leiten, wir leben mit dem Heiligen Geist. Tatsächlich hat Paulus das Gesetz gar nicht hinter sich gelassen. Er hat das Gesetz verstanden. Das, was Psalm 119 sagt, lass mich sehen die Wunder an deinem Gesetz. Nicht nur die Worte an deinem Gesetz, sondern die Wunder an deinem Gesetz. Und das wird jetzt langsam sehr, sehr deutlich sichtbar. Nämlich den eigentlichen, den tieferen Sinn des Gesetzes zu verstehen, nicht als moralischen Katalog, sondern als einen Leitfaden für die Heilswege Gottes für die ganze Schöpfung. Wie macht Gott das? So macht Gott das. Und Paulus folgt dabei ganz konsequent dem Gesetz, vor allem dem gottesdienstlichen Gesetz. Das hat er nun vor Augen. Das sehen wir in dieser Formulierung von Vers 16, damit ich ein Diener Christi unter den Heiden sei. Das klingt noch sehr allgemein. Auch hier ist von dem Liturgen die Rede, nicht von einem Doulos, nicht von einem Knecht, der seine Aufgaben erfüllen muss, sondern der Liturg, der sich aufgemacht hat, analog als ein Liturg Christi, ein Liturg unter den Heiden, damit die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist, und zwar priesterlich. Priesterlich. Das ist ein starkes Stück. Denn ein Pharisäer, und wenn er auch ein ehemaliger Pharisäer ist, ein Pharisäer, der sich anmaßt, etwas priesterlich zu tun als Diener Christi, das ist wirklich riskant, das ist richtig gefährlich. Einen priesterlichen Dienst zu vollziehen, in einem Gottesdienst, der auf einer völlig neuen, überdimensionalen Bühne stattfindet, in einem ganz anderen Tempel stattfindet, nicht in Jerusalem, nicht in diesem Tempel, sondern über den ganzen Erdkreis. Das hat im Griechischen einen schönen Namen, nämlich katholentengen. Daher kommt das katholisch, über den ganzen Erdkreis. Also wenn Sie heute Morgen mit mir sagen wollen, wenn hier jemand katholisch ist, dann sind wir das. Oder Paulus. Oder die Gemeinde Jesu, die wirklich über die ganze Erde geht und diesen missionarischen Dienst tut und diesen Eifer auch zeigt. Das ist katholisch. Über den ganzen Erdkreis, in einem priesterlichen Dienst nach einem klaren Ablauf, denn bevor der eigentliche Gottesdienst beginnt, das wissen wir ja im Alten Testament, der Priester kommt und er schlurft dann nicht in seinen Tempel hinein mit seinen Klamotten, mit seinen Schuhen, mit unrasiert und wie auch immer, sondern das Erste, was der Priester an jedem Morgen, auch ganz pedantisch, jeden Morgen tut nach dem Gesetz, er reinigt sich. Er legt die Klamotten ab, die er da angezogen hat. Er zieht das priesterliche Gewand an. Und er weiß sich gereinigt durch das Blut des Opfers. Und dann kann er hineingehen, nicht anders und nicht vorher. Das ist der priesterliche Dienst. Ganz normal, wie an jedem Morgen auch. Das weiß auch Paulus. Und hier macht er so etwas Ähnliches, einen priesterlichen Dienst, der hier beschrieben wird. Er legt den alten Menschen ab und zieht den neuen Menschen an. Auch das haben wir immer wieder schon gehört, das ist Sprache von Paulus und da ist viel mehr dahinter als nur, dass wir irgendwas ablegen und irgendwas anlegen, sondern den alten Menschen ablegen, den neuen Menschen anziehen, Jesus anziehen, das Kleid des Heils anziehen, durch das Blut Jesu gewaschen und jetzt bin ich gereinigt und geheiligt und befähigt für einen ganz, ganz anderen Gottesdienst in einer priesterlichen Weise. Vielleicht ist Ihnen das schon mal aufgefallen, wie oft Paulus in diesen Formulierungen spricht, dass es nämlich darum geht, sich selbst zu reinigen, das priesterliche Gewand für diesen ganz anderen Gottesdienst in dieser Welt, in diesem Kosmos anzulegen. Ihr seid die königliche Priesterschaft und so geht das. Das ist jetzt zwar eigentlich nicht Paulus oder Petrus, aber die waren sich auch einig. Ist ja nicht so, dass sie ganz unterschiedlicher Meinung waren, wie es manche ihnen unterschieben wollen. Es ist ein ganz gewaltiges Bild. Wenn Paulus von Heiligung spricht, dann meint das nicht diesen sonderbaren Beigeschmack, der so ein bisschen Moralin getränkt immer ist, von einer bestimmten Frömmigkeit, so ein paar Zentimeter über dem Boden zu schweben, weil man denkt, man sei etwas Besonderes oder anderes, zur Elite gehörig. Sondern es meint die Reinigung und die Zubereitung für diesen täglichen Gottesdienst, zu dem wir berufen sind in dieser Welt und für diese Welt und vor dieser Welt. Dann gehen wir in dem Bild weiter. Danach wird das Opfer gebracht im Alten Testament. Der Priester bringt das Opfer für die eigene Reinigung und für die Reinigung der Geräte, für alles, was da so ist, muss alles gereinigt werden. Dann machen wir mal eine Anleihe aus Hebräer 10, wo das ein wenig deutlicher formuliert wird. Jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Dieser aber, Jesus, hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zur Rechten Gottes und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Da kommt jetzt der große Wechsel. Jetzt nicht mehr jeden Tag diesen Weg machen zu müssen, sondern jetzt sind wir gereinigt und geheiligt durch Jesus. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Und damit kann der Gottesdienst beginnen. Unser Gottesdienst. Der Gottesdienst im neuen Bund. Ein priesterlicher Gottesdienst. Bei dieser Beschreibung von Paulus, wenn das seine jüdischen Volksgenossen gelesen und gehört haben, die müssten eigentlich auf die Barrikaden gehen und sagen, das geht aber nicht. Wie kannst du, Paulus, dir anmaßen, einen priesterlichen Dienst zu tun, überhaupt irgendetwas heiligen zu wollen? Denn wir haben das im Hinterkopf von dieser Rotte Kora. Da waren auch so ein paar, die haben gedacht, ach, das können wir auch mal machen, einen priesterlichen Dienst. So ein bisschen mit diesem Pfännchen rumlaufen und ein paar Räucheropfer da bringen, das kriegen wir auch noch hin. Und wie sie ins Gericht hineingegangen sind, vernichtet worden sind, nur weil sie einmal diese Pfanne in die Hand genommen haben und gedacht haben, Priester kann ich auch. Was das für Konsequenzen hat, sich an dem Heiligen Gottes zu vergreifen und zu sagen, kann ich auch. Und genau so etwas oder etwas Ähnliches zumindest macht jetzt Paulus und sagt, ich mache mal etwas Priesterliches und ich heilige mal etwas, nicht nur mich, sondern ich heilige etwas anderes, nämlich die Heiden. Ist ja völlig verrückt, was Paulus da macht. Das darf Paulus nicht, weil er nicht von Levi abstammt. Er stammt nicht von den Priestern ab. Er stammt vom Stamm Benjamin. Er darf das überhaupt nicht, was er hier macht, und macht es trotzdem. Weil es hier um eine völlig andere Linie geht, eine neue Linie, die auch im Römerbrief immer wieder auftaucht wie ein roter Faden. Wir nehmen den Hebräerbrief ein wenig dazu, dass auch Jesus Christus als hoher Priester genannt wird, obwohl er gar kein hoher Priester sein kann. Das haben wir ja schon gehabt. Denn Jesus stammt nicht von Aaron ab. Er kann kein hoher Priester sein. Da ist irgendwas völlig falsch in diesen Worten des Neuen Testamentes. Das haben sie mir auch immer wieder vorgeworfen. Aber zu verstehen, gerade mit dem Hebräerbrief, dass Jesus als hoher Priester ein hoher Priester nach einer anderen Ordnung ist. Und zwar nicht nach einer beliebigen anderen Ordnung, sondern nach einer älteren Ordnung. Eine Ordnung, die älter ist als die Ordnung Levis, Aarons und der Tora und dieser Gottesdienstordnung. Eine ältere Ordnung, die Ordnung Melchisedeks. Und Paulus betont das, die ist wirklich 430 Jahre älter als das Gesetz. Und es ist vollgültig. Das ist der hohe Priester, der Priester in Ewigkeit. Und nach seiner Ordnung ist Jesus ein hoher Priester. So wie auch die Gerechtigkeit aus dem Glauben älter ist als die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Haben wir schon gesehen. Dass es eine andere Gerechtigkeit gibt, eine ursprüngliche Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die viel bedeutender ist als die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Und die ist einfach älter, die ist ursprünglicher. So wie auch Christus älter ist als Mose. Ja, wenn jemand kommt und sagt, Jesus ist doch erst an Weihnachten in die Welt gekommen. Jesus ist an Weihnachten in die Welt gekommen. Christus war von Anbeginn der Welt schon da. Auch in der Zeit Israels, in der Geschichte Israels, er war immer gegenwärtig, war immer da. Christus ist älter als Mose. Christus ist auch älter als David. Wir kennen ja diese Psalm 119-Geschichte. Wie kann das sein, dass der Sohn Davids von ihm als Herr genannt wird? Mag verwirrend aussehen. Christus ist älter als Mose. Er ist nicht nur älter, er ist auch höher. Hebräer 8, das ist doch die Hauptsache bei dem, wovon wir reden, sagt der Hebräerbrief. Die Hauptsache bei allem, wovon wir reden, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones, der Majestät im Himmel, und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte. Also jetzt nicht, da war die Stiftshütte, jetzt kommt der Tempel und das sei die wahre Stiftshütte. Nein, sondern die neue Stiftshütte. Die wahre Stiftshütte, auch nicht wir, nein, nicht wir als Gemeinde Jesu, sondern die wahre Stiftshütte, das ist die Herrlichkeit Gottes. Da ist der hohe Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Da kommt ein interessanter Vers in Vers 4, Hebräer 8, Vers 4, wenn er nun auf Erden wäre, also die Vorstellung, Jesus wäre immer noch da und würde einen priesterlichen oder hohen priesterlichen Dienst tun wollen, so wäre er nicht Priester, aus einem ganz banalen Grund, sagt der Hebräerbrief, da sind ja schon welche. Ja, wie soll er Priester sein, wenn da schon welche sind, wenn da schon andere sind? Nach einer klaren, eindeutigen Ordnung. Da sind schon welche, die nach dem Gesetz die Gaben offenbaren. Deswegen muss er da nicht auch noch rein. Sondern er hat eine höhere Ordnung. Er ist in der Ewigkeit zu Rechten der Majestät Gottes. Nach der eigentlichen Ordnung. Die eigentliche Stiftshütte, die da ist. Und der Tempel und der Gottesdienst. Und alles, was da ist, ist nur ein Abbild für das, was da jetzt ans Licht kommt. Und Paulus ist nun kein priesterlicher Diener nach dem Gesetz der Tora, sondern Paulus ist ein priesterlicher Diener des einen hohen Priesters, Christus. Ich bin ein Diener Christi, ein Liturg Christi des ganz, ganz anderen hohen Priesters. Jetzt ist Paulus tatsächlich in der Funktion eines Priesters. Und die Linien, die Paulus hier jetzt zieht, sind nicht nur ebenfalls viel älter, sie gehen auch viel weiter. Dass er nicht nur zum Haus Israel gesandt ist, sondern gerade er gesandt ist zu den Nationen. Da geht's in die Weite. Viel, viel weiter als das, was wir vom Gesetz in der Tora bisher gesehen haben. Und merken jetzt, wie aus vielen Einzelheiten der Schrift, Gesetz und Psalmen und Propheten und Apostelgeschichte, die ja ganz wichtig ist, und Hebräerbrief und manche andere Details, ein gigantisches Bild entsteht. Wie aus lauter Mosaikteilchen ein grandioses Bild entsteht von dem, was Gott uns als eine neue Schau gibt, im Zentrum Jesus. Offenbart durch Gesetz, Propheten, Psalmen und auch noch darüber hinaus Apostelgeschichte. In der theologischen Forschung gilt die Apostelgeschichte ja eher so als ein Sammelsurium von Ereignissen, die allesamt gar nicht als ernst zu nehmen gelten. Die Apostel, da finden Sie auch kaum vernünftige oder wissenschaftliche Auslegung, weil die alle sagen, ah nee, nicht Apostelgeschichte. Wie wichtig diese Schrift ist, das sehen wir jetzt vielleicht erst. Oder Hebräerbrief, manche Theologen sagen, das war ein Irrtum. Der hätte gar nicht ins Neue Testament hinein sollen. Der ist so schräg, so sonderbar, der hat eigentlich in der Bibel gar nichts zu suchen. Ja, das muss man erstmal verstehen, warum wir auf diese beiden Schriften gar nicht verzichten können, weil die nämlich dazugehören. Nur so lässt sich dieses Gesamtbild langsam verstehen, was hier entsteht, wenn Paulus sagt, damit die Heiden ein Opfer werden, dass Gott wohlgefällig ist, das heißt, dass Gott auch tatsächlich annimmt, das Opfer der Heiden oder die Heiden als ein Opfer, dass Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Da wird's immer spannender. Was meint Paulus? Warum diese sonderbaren Formulierungen? Es geht hier um eine Opfergabe, so viel haben wir verstanden. Es geht nicht um ein Brandopfer oder um ein Schuldopfer oder Schlachtopfer. Es geht hier um das Erstlingsopfer der neuen Ernte. Erstling. Damit hatten wir an Pfingsten zu tun. Hier kommt eigentlich ein neues Pfingsten, nicht eine neue Geistausgießung, aber ein neues Pfingsten, wie wir es vom alten Bund her kennen. Pfingsten ist das Fest der Erstlingsgabe. Da wurden die ersten Schnitte gebracht. Als ein Erstling, als ein Angeld, das wurde in den Tempel gebracht, das wurde geheiligt, das wurde gesegnet und in diesem Erstling war die ganze Ernte geheiligt. Durch den kleinen Teil ist das Große geheiligt. An Pfingsten, oder sagen wir ruhig Erntedankfest, geht es nicht nur darum, dass wir uns freuen, dass wir genug zu essen haben, auf dem Tisch haben, sondern dass der Erstling der Ernte als ein Opfer gebracht und geheiligt wird und durch diese Erstlingsgabe die ganze Ernte, die noch nicht mal geschnitten ist, schon geheiligt ist. Und genauso wurde am Pfingsttag in Apostelgeschichte 2 das ganze Volk geheiligt, schon geheiligt, durch die Gemeinde, die zum Glauben kommt, die Gemeinde, die sich selbst hingibt, die Gemeinde, die selbst geheiligt wird, wie, das werden wir gleich noch sehen, Und als Angeld, als Erstling gilt, wenn der Erstling heilig ist, ist das Ganze heilig. Geschichtlich gesehen, auf der Zeitebene braucht es noch ein bisschen. Auf der Verheißungsebene ist das wahr. Das Ganze ist schon geheiligt, wie? Durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das ist ja auch ein gottesdienstlicher Ausdruck. Die Ausgießung des Geistes, nämlich ausgegossen, wurde im Tempel das Blut des Opfers. Das ist das, was ausgegossen wird zur Reinigung und zur Heiligung. Vom Hebräerbrief her wissen wir jetzt, da wird nicht immer noch mehr Blut ausgegossen. Und über das Blut Jesu hinaus muss auch nichts ausgegossen werden. Und da sagt Paulus jetzt, jetzt wird etwas anderes ausgegossen. Zur Reinigung, zur Heiligung, zur Erneuerung, zur Veränderung. Aber vor allem Reinigung und Heiligung, das ist durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Pfingsten heißt nicht nur, der Heilige Geist wird ausgegossen, sondern Pfingsten heißt, der Geist der Heiligung wird ausgegossen und die Gemeinde wird geheiligt. Ist der Erstling heilig, ist das Ganze heilig. Und das geht jetzt weiter. Dass durch diesen Geist der Heiligung die Zubereitung der Urgemeinde für den Dienst an Israel geschah und zugleich durch die Urgemeinde die Erstlingsgabe da war für die ganze Ernte und während das Blut im Tempel immer nur für Israel vergossen und an den Altar versprengt wurde, ging die Verheißung ja viel weiter. Das zitiert Paulus auch hier in Römer 15, nämlich er wird die Heiden besprengen. Er wird die Heiden besprengen. Meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr erhaben sein. Darum muss der Menschensohn erhöht werden. Er muss zuerst erhöht werden. Zu Rechten Gottes, zu Majestät Gottes. Und von da aus werden die Heiden besprengt. Das ist der Geist der Heiligung. Denn denen nichts davon verkündet ist, die werden es nun sehen und die nichts davon gehört haben, die werden es merken. Zitat Jesaja 52. Euch Heiden aber sage ich, weil ich Apostel der Heiden bin, preise ich mein Amt, ob ich vielleicht meine Stammverwandten zum Nacheifern reizen und einige von ihnen retten könnte, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Ist die Erstlingsgabe vom Teig heilig, also auch vom Teig heilig, so ist der ganze Teig heilig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Da klingelt plötzlich Römer 9 und 10. Ist das eine heilig, ist alles heilig. Und die Wurzel ist heilig durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, durch den Geist der Heiligung. Die Zweige, das sind wir, die Nationen. Und da ist ein kleines Problem, denn die sind noch nicht richtig heilig. Da fehlt noch was, sagt Paulus. Die Erstlingsgabe ist klar, die Wurzel ist klar, die Zweige, da fehlt etwas. Das muss erfüllt werden. Nämlich die Erstlingsgabe aus den Nationen muss jetzt auch noch geheiligt werden. Und zwar ganz hochoffiziell. Sie muss öffentlich eingepfropft werden in die Wurzel Israels, damit das Ganze heilig werden kann. Und die Wurzel, die ist in Jerusalem im Tempel. Da muss das hin. Nach der Ordnung, in priesterlicher Weise, muss das so sein. Und darum muss Paulus nach Jerusalem. Ja, Sie kennen die Beschreibung, Sie haben ihn ja so dringend davor gewarnt, als er mit denen von Milet zusammen war, Ephesus, diese Geschichte in Apostelgeschichte, wo das beschrieben wird, Sie haben ihn so bedrängt, geh nicht nach Jerusalem, das überlebst du nicht. Du hast noch so viele Aufgaben, du darfst nicht nach Jerusalem gehen und Paulus sagt, ich muss nach Jerusalem. Und man fragt sich, habe ich mich lange gefragt, warum ist er so verbohrt und so verbissen, dass er sagt, ich muss nach Jerusalem. Hätte es auch lassen können. Was hätte er alles noch tun können? Aber er muss unbedingt nach Jerusalem. Er bringt eine Gabe mit, sagt er sogar.
Er sagt das auch, wenn die Heiden an ihren geistlichen Gaben Gütern Anteil bekommen haben von den Juden, dann ist es recht und billig, dass sie ihnen auch mit leiblichen Gütern Dienst erweisen. Es klingt so, da hat er eine Kollekte gesammelt und ein Almosen mitgebracht, das will er jetzt noch kurz vorbeibringen in Jerusalem und dann ist er fertig. Aber doch dafür nicht. Nur wegen einer kleinen Kollekte, als ob die in Jerusalem nicht auch ein paar Groschen auf der Seite hätten und darauf angewiesen wären, auf diese berühmte Kollekte. Warum solch ein Buhai um die Kollekte? Wir können auch fragen, sind die Heiligen da wirklich so arm dran in Jerusalem? Gibt es da keine Reichen? Es geht aber nicht um die Kollekte der Nationen. Es geht nicht um ein Almosen. Es geht um die Notwendigkeit, jetzt sage ich es mal ein bisschen dichter, dass von den Erstlingen der Nationen eine Erstlingsgabe der Nationen in den Tempel gebracht wird. Dahin kommt, wo es hingehört. Auf eine priesterliche Weise. Ob das jetzt so sein muss, da kann man ja spekulieren. Aber dass Paulus sagt, das muss ich noch tun. Das ist mein Ziel. Da will ich um jeden Preis hin, um diese Erstlingsgabe aus den Erstlingen der Nationen dahin zu bringen, und durch diese Erstlingsgabe etwas Neues zu schaffen, nämlich Koinonia, Gemeinschaft. Also nicht die nette Gemeinschaft, die wir zwischendurch mal erleben, sondern Gemeinschaft zwischen Juden und Heiden, Gemeinschaft zwischen Judenchristen und messianischen Christen. Da wird das zusammengepfropft. Da wird das zusammen verbunden zu einem Leib Christi aus Juden und Heiden. Das ist der ganze Sinn dieses unglaublichen Weges, dass das dort ankommt, und das macht er stringent nach Gesetz. Er heiligt sich 7 Tage lang, reinigt sich nach den Gesetzen, nach den Ordnungen 7 Tage lang. Nicht 7 Kalendertage, also nicht nur, ach, eine Woche nur, ist ja schnell vorbei, sondern 7 Sabbattage, 49 Tage. Und da merken Sie schon, der 50. Tag, der wird jetzt spannend. Was geschieht am 50. Tag? Wird der Heilige Geist Pfingsten noch einmal ausgegossen? Der Geist der Heiligung? Nein, jetzt geht's umgekehrt. Die Erstlingsgabe von den Erstlingen aus den Nationen wird jetzt da zum Opfer gebracht. Ist ganz mickrig. Aber es ist Erstlingsgabe aus den Erstlingen. Das kommt jetzt an. Und dann verstehen wir vielleicht Psalm 119, öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Da muss das hin. Und dann sagt Paulus was ganz, ganz Sonderbares in Römer 15, nämlich, nun habe ich aber keine Aufgabe mehr in diesen Ländern, ich bin fertig. Geschafft. Also nicht, ich bin K.O., ich bin zu alt, sondern ich bin fertig. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe meine Aufgabe erfüllt, habe aber seit vielen Jahren das Verlangen, zu euch zu kommen, wenn ich nach Spanien reisen werde, wenn ich das nun ausgerichtet und Ihnen diesen Ertrag zuverlässig nach der Ordnung übergeben habe, dann will ich von euch aus nach Spanien ziehen. Dann winkt Mallorca oder was auch immer. Dann bin ich fertig. Aufgabe erfüllt, so wie es nach dem Gesetz sein muss. Ich habe meinen Lauf vollendet. Das heißt nicht, dass er sich jetzt zurücklehnt und gar nichts mehr macht, sondern dass er jetzt nach der Pflicht die Kür erleben darf. So sind die Spuren des Gesetzes auch bei Paulus noch zu sehen. Sie haben das in Jerusalem nicht verstanden, auch die Gemeinde hat es nicht verstanden. Die kommen nochmal mit Speiseordnungen, was man darf und was man nicht darf. Aber wir sehen das, wie sehr sie noch gefangen sind im Gesetz. Und das hat Paulus ja auch in Römer 7 gesagt. Sie sind gefangen im Gesetz. Und dahinter klingelt noch mal was, nämlich Psalm 126. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Wir denken immer an die babylonische Gefangenschaft. Wenn sie da endlich mal rauskommen, am Ende wollten sie ja gar nicht raus. Der Großteil ist ja in Babel geblieben, als sie endlich nach Hause durften. Die wollten ja gar nicht weg. Da war kein Lachen und Rühmen. Die haben gesagt, ach, Babel ist auch schön. Diese Gefangenschaft, die Gefangenschaft unter dem Gesetz, die ist nun beendet für die, die an Jesus Christus glauben. Und dann sehen wir das fast an Paulus. Jetzt kann ich rühmen.
Jetzt ist mein Mund voll Lachens. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir und da ist die Herrlichkeit. Aber sie sehen sie nicht. Sie sehen sie nicht. Aber sie ist da. Im Gesetz und durch das Gesetz. In diesem gigantischen, großen Gottesdienst in der Ewigkeit Gottes, der mitten hineinstrahlt und hineinwirkt in unsere Welt, in unsere Gemeinden, in unser Leben, der Geist der Heiligung, durch den wir Zeichen und Wunder in großer Kraft sehen werden. Denken Sie nicht an Krankenheilung und Totenauferweckung und Zungengebet und was alles ist. Es ist auch schön, da will Paulus sagen, freut euch dran, haltet den Mund und geht weiter. Zeichen und Wunder, die Zeichen in seinem Wort, die haben wir zu sehen. Die ganz, ganz großen, gigantischen Zeichen und die ganz großen Wunder, die er durch sein Wort tatsächlich tut. Sogar durch das Gesetz. Das ist genial. Und wir sind mittendrin. Ich bete noch. Darf Sie bitten, dazu aufzustehen. Welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis. Wie unbegreiflich sind deine Gerichte und unerforschlich deine Wege. Denn wer hat deinen Sinn erkannt und oder wer ist dein Ratgeber gewesen? Oder wer hat dir etwas zuvor gegeben, dass du es ihm vergelten müsstest? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Und da können wir nur einstimmen und dir sagen, wie unbeschreiblich groß ist das, was du getan hast, an deinem Volk Israel, an den Nationen und Heiden, auch an uns, dass du bis in unser kleines Leben hineingekommen bist mit der ganzen Wucht deiner Macht und deiner Kraft und deines Heils und deiner Erlösung, deiner Gnade und was da alles noch ist. Dass du bis hineinkommst in unsere Umgebung, auch in unseren Ort, an dem wir leben und dass es auch heute in diesen Tagen und Wochen noch einmal besonders gilt, dass du da hinein willst, weil es alles schon dir gehört. Dass du hinein willst, weil der Anfang schon geheiligt ist. Dass wir in dir geheiligt sein dürfen und dass wir fröhlich und rühmend weitergehen dürfen, auch zu denen, die völlig ahnungslos sind von dir. Und das wollen wir gerne tun. Wir wollen dich darum bitten, dass du uns viel Liebe, viel Kraft, viel Klarheit schenkst, dass wir dich und diese gewaltigen Dinge so bezeugen und sagen können, dass es Menschen verstehen, dass sie davon erfasst werden, wie groß du bist. Wer ist solch ein Gott, wie du einer bist? Und wo ist solch ein Gott, wie du einer bist? Wir geben dir alle Ehre darüber und beten in deinem Namen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.